herzlich willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wie mache ich den Pflichtteil geltend? In meiner letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was ein Pflichtteilsanspruch ist und wie er entsteht, wann er verjährt. Aber wie man das jetzt genau macht, das erfährst du jetzt. Dazu möchte ich zunächst sagen, dass ich hier nur den außergerichtlichen Bereich betrachten möchte, weil normalerweise, wenn man sein Pflichtteilsrecht tatsächlich gerichtlich geltend machen muss, in aller Regel sowieso ein Anwalt notwendig ist dazu. Denn meiner Erfahrung nach liegen die Gegenstandswerte doch meistens über 5.000 Euro und ab 5.000 Euro und einem Cent ist automatisch die Zuständigkeit des Landgerichts gegeben. Beim Landgericht herrscht Anwaltszwang, sodass man da alleine dann nicht mehr weiterkommt. Dementsprechend geht es jetzt nur um das, was man selbst auch ohne Anwalt machen kann. Außergerichtlich sind das typischerweise drei Schritte, die man als Pflichtteilsberechtigter gegenüber dem Erben gehen muss. Das ist einmal die Auskunft, die Wertermittlung und dann letztlich die Zahlung. Die Auskunft kann man erlangen durch Forderung eines privatschriftlichen Nachlassverzeichnisses oder eines notariellen Nachlassverzeichnisses. Gucken wir uns mal die Vorteile bzw. Nachteile an. Vorteil eines privatschriftlichen Nachlassverzeichnisses, das heißt ein Nachlassverzeichnis, das der Erbe selbst erstellt, ohne Hinzunahme irgendwelcher weiteren Personen, ist natürlich, dass es am schnellsten geht. Es ermöglicht sehr schnell einen Überblick über das, was vorhanden ist und auch über die vorhandenen Schulden. Es kostet nichts, es sei denn, anwältliche Hilfe ist erforderlich, weil der Nachlass sehr komplex ist. Nachteil ist dementsprechend aber natürlich auch, dass es, weil es vom Laien gemacht ist, oft weniger genau ist. Es ist außerdem schwierig zu überprüfen, weil der Pflichtteilsberechtigte keinen Anspruch auf Vorlage von Kontoauszügen hat und dementsprechend doch sehr stark darauf angewiesen ist, dass der Erbe ihm tatsächlich die Wahrheit sagt. Vorteil des notariellen Nachlassverzeichnisses ist demgegenüber, dass der Notar hier gewissermaßen als verlängerter Arm des Pflichtteilsberechtigten und so ein bisschen in detektivischer Funktion agiert. Das heißt, der Notar ist gehalten, selbst Ermittlungen anzustellen darüber, was an Nachlasswerten vorhanden ist. Und man hat zusätzlich als Pflichtteilsberechtigter die Möglichkeit, dem Notar zu sagen, wonach er genau suchen soll. Das heißt, ein Notar würde Banken im näheren Umkreis des Erblassers anschreiben von sich aus und Konten und Kontostände ermitteln. Er könnte sich auch die Kontoauszüge vorlegen lassen der letzten 10 Jahre und überprüfen, ob da irgendwelche Hinweise auf Schenkungen vorhanden sind oder dergleichen. Ganz klarer Nachteil dieses Verzeichnisses ist allerdings, dass es oft sehr langwierig ist. In aller Regel würde ich schon fast sagen, muss man damit rechnen, dass ein solches notarielles Nachlassverzeichnis mehrere Monate benötigt, bis es dann endgültig fertig ist. Das hängt unter anderem sicherlich damit zusammen, dass es dem Notar natürlich wahnsinnig viel Arbeit macht und Notare das entsprechend auch nicht so wahnsinnig gerne machen. Dann kommt hinzu, dass dadurch, dass die Lust am Nachlassverzeichnis erstellen in aller Regel nicht so wahnsinnig groß ist, auch das gerne hinausgeschoben wird und die Termine erst sehr spät vergeben werden. Es verursacht außerdem natürlich zusätzliche Kosten. Und dann kommt noch ganz erschwerend hinzu, dass auch nicht jeder Notar seinen Auftrag gleichermaßen ernst nimmt. Das heißt, also es ist gerade in der Vergangenheit, ist mittlerweile etwas im Umbruch, aber in früheren Zeiten ist das sehr häufig passiert, dass Notare einfach den Erben einbestellt haben und nur aufgenommen haben, was der ihnen diktiert hat, was aber eigentlich so nicht sein sollte. Wie gesagt, mittlerweile geht die Tendenz dahin, dass die Notare ihrer Verpflichtung, Selbstermittlungen anzustellen, immer mehr nachkommen, was aber wie gesagt auch dazu führt, dass es einfach länger dauert und für alle Beteiligten mühsam ist. Ich würde daher normalerweise empfehlen, wenn man jetzt nicht schon von vornherein so extrem misstrauisch gegenüber dem Erben ist, dass man meint, ohne Notar werde ich sowieso nicht auskommen, dass man erstmal den Weg über das Privatschriftliche geht. So, und wie kriege ich das jetzt hin? Also zunächst mal würde man den Erben mit einem ersten Anschreiben auf Auskunft über den vorhandenen Nachlass durch Vorlage eines solchen Nachlassverzeichnisses in Anspruch nehmen. Dabei sollte man unbedingt erwähnen, dass neben dem vorhandenen Nachlass auch der fiktive Nachlass aufgeführt werden sollte. Fiktiver Nachlass, das meint die Schenkungen des Erblassers der letzten 10 Jahre, soweit Schenkungen an den Ehegatten erfolgt sind, sogar zeitlich unbefristet. Auch diese Schenkungen sind im Nachlassverzeichnis mit aufzuführen. Weiterhin würde man in diesem ersten Anschreiben gegebenenfalls auch die Wertermittlung durch einen Sachverständigen verlangen. Das heißt, gerade wenn Grundstücke oder Unternehmen Nachlassbestandteil sind, wird man üblicherweise an einer Bewertung nicht vorbeikommen. Und dann kann man auch direkt im ersten Anschreiben schon mit aufführen, dass eine solche Wertermittlung durch einen Sachverständigen gewünscht ist. Dabei sollte man dann aber beachten, dass so ein Sachverständigengutachten natürlich seine Zeit dauert. Man sollte deshalb auf gar keinen Fall verlangen, das Sachverständigengutachten binnen einer bestimmten Frist vorzulegen, denn darauf hat der Erbe ja gar keinen Einfluss, wie lange der Sachverständige für sein Gutachten braucht. Oder nur sehr eingeschränkt Einfluss. Deshalb wird man üblicherweise nicht eine Frist zur Vorlage des Gutachtens bestimmen, sondern eine Frist bestimmen, binnen derer nachgewiesen werden soll, dass ein Sachverständiger mit der Begutachtung beauftragt wurde. Das erscheint sinnvoller. Ferner kann man dann auch schon direkt in diesem ersten Anschreiben seinen Zahlungsanspruch formulieren, auch wenn man überhaupt keine Kenntnis davon hat, was denn eigentlich letztlich der Zahlungsanspruch sein soll. Der besondere Vorteil davon ist, dass es rein gesetzlich möglich ist, auch unbeziffert schon einen Anspruch auf Zahlung geltend zu machen. Und wenn man das tut unter Fristsetzung, dann begründet man damit auch den Verzug des Erben, wenn er denn nicht leistet, binnen der Frist. Daher sollte aus meiner Sicht aus dem Schreiben hervorgehen, dass bei Nichtleistung binnen der gesetzten Zahlungsfrist der besagte Verzugseintritt erfolgt und dass dann Verzugszinsen zu zahlen sind ab diesem Zeitpunkt. Der Zinssatz beträgt dabei 5%. Der Zinssatz beträgt dabei 5 Prozentpunkte über Basiszins und ist somit für die heutige Zeit natürlich ausgesprochen hoch. Daher ist es auch aus meiner Sicht durchaus attraktiv. Neben dem Verzug allein ist an der Fristsetzung aber zusätzlich auch noch gut, dass für den Fall der Nichtleistung der geforderten Auskunft oder eben Zahlung innerhalb der gesetzten Frist dann auch nach Fristablauf ein Rechtsanwalt beauftragt werden darf, um die Ansprüche durchzusetzen. Natürlich kann man das der Theorie nach schon vorher machen, aber erst wenn man tatsächlich im Verzug, erst wenn sich der Erbe in Verzug befindet, können die anfallenden Rechtsanwaltskosten dann auch gegebenenfalls dem Erben in Rechnung gestellt werden. Dazu muss man allerdings sagen, natürlich wird in der Praxis das normalerweise sowieso nicht funktionieren, wenn man nicht vor Gericht geht. Wenn man aber vor Gericht geht, dann kann das durchaus noch entscheidend und interessant sein. Wichtig ist auch, dass der Pflichtteil innerhalb von 3 Jahren verjährt. Bis man dann alle nötigen Informationen zusammengetragen hat und seinen Pflichtteilsanspruch vollständig beziffern kann, dauert es leider oft Monate. Wenn man erst am Ende des 3. Jahres zu der Erkenntnis gelangt, dass man sein Pflichtteilsrecht überhaupt geltend machen möchte, dann scheint das zunächst einmal problematisch zu sein. Allerdings sollte man sich darum nicht zu viel Sorgen machen, denn man kann in einem solchen Fall eine sogenannte Stufenklage einreichen. Das wird dann typischerweise wieder ein Anwalt machen müssen, weil das für den Laien doch etwas kompliziert sein dürfte. Aber zumindest ermöglicht diese Stufenklage, wie sie sich nennt, dass man auch verjährungshemmend noch Auskünfte verlangen kann, ohne seinen Zahlungsanspruch schon beziffern zu können, dass man auch Wertermittlungen innerhalb dieses Zeitraums noch verlangen kann und dass einem an der Stelle nichts verloren geht. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sich das weitergebracht hat. Wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und mir eine Rezension schreibst, damit ich möglichst vielen mit meinen Informationen weiterhelfen kann. Mach's gut!